Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und der Blick geht auch in dieser Woche natürlich wieder in Richtung Osten. Wir sprechen mit dem russischen Bühnenbildner Danila Korogotsky über die Menschlichkeit in Zeiten des Krieges. Vorher widmen wir uns aber einer Utopie vom friedlichen Zusammenleben der Völker. In Bern kommt Bon Parks Stück Jugoslavia zur deutschsprachigen Erstaufführung. Was es damit auf sich hat, verrät uns gleich die Regisseurin Anita Wolesica. Kann bitte einfach alles mal gut sein. Ein nachvollziehbarer Wunsch angesichts unserer doch einigermaßen desolaten Gegenwart. Und es ist die Ausgangsfrage im Stück Jugoslavia des Dramatikers Bon Park, das nun nach der Uraufführung in Belgrad am Schauspiel Bern seine deutschsprachige Erstaufführung bekommt. Eine Retropie also, in der das einstige Jugoslawien zur Vorlage wird für eine künftige Welt, in der vermeintlich alles einfach mal gut ist. Darüber gesprochen habe ich vor der Sendung mit der Regisseurin der Berner Premiere, Anita Wolesica, die als Kind selbst zwischen Deutschland und der kroatischen, also damals noch jugoslawischen Heimat ihrer Eltern hin und her gezogen ist. Ich habe Anita Wolesica zunächst gefragt, wie sie sich an diese Zeit und dieses Land erinnert, das es so schon lange nicht mehr gibt.
Also meine Eltern sind beide Jugoslawen gewesen, also Kroaten, und hatten eins dieser Balkan-Restaurants, diese Dubrovnik-Grills, die man gut kennt in Berlin. Dadurch war diese Kultur immer nah an mir dran. Einfach durch dieses Restaurant und durch dieses Leben, dieses Restaurant-Kind-Leben und durch die Klientel, die da so reinkam. Ich hatte auch zum Beispiel montags immer jugoslawische Schule, Unterricht in all diesen Fächern plus Kyrillisch lernen, also Schreiben lernen. Und dieses Land war für mich natürlich ein Teil von mir, ein Teil der Geschichte meiner Eltern, ein Lebensgefühl, ein Urlaubsgefühl extrem, also das Meer und die Sonne. Dieses Land war für mich meine Oma, die mich aufgezogen hat. Und dieses Land war für mich natürlich komplett anders. Als Kind aus Wedding und Reinickendorf ist es ein wahnsinniger Bruch, plötzlich in so einer sozialistischen Klasse zu sitzen mit blauen Arbeitskutten und dem Tito-Bild an der Wand. Und das in einem schnellen Wechsel oft in meinem Leben, das ist eine völlig andere Welt gewesen. Aber ich war, glaube ich, immer gut in assimilieren.
Jetzt ist ja dieses Jugoslawien für viele europäische Intellektuelle, am prominentesten wahrscheinlich für Peter Handke, auch so ein Ort der Sehnsucht und der Projektion. Können Sie das in irgendeiner Weise nachvollziehen, dass das so unglaublich lange nachwirkt?
Ja, ich kann das nachvollziehen, weil im Ansatz dieser Traum von einem Vielvölkerstaat, dieser Traum, wo Religionen und kulturelle Prägungen keine Rollen spielen, beziehungsweise nebeneinander existieren können, weil es um etwas Größeres geht, eine größere Klammer, nämlich Brüderlichkeit und Einigkeit, und zwar wirklich gelebte Brüderlichkeit und Einigkeit. Deswegen ist das im Ansatz tatsächlich ein utopischer Gedanke. Und die Gründung Jugoslawiens durch Tito damals, der den Faschismus bekämpft hat, wie man so schön sagt, der sich dann für den sogenannten dritten Weg entschieden hat. Das heißt, zwischen dem Hyperkapitalismus des Westens und dem stalinistischen Sozialismus einen freieren Sozialismus gesucht hat, mit Reisefreiheit und eben dem Nebeneinander-Existieren von verschiedenen Nationalitäten. Das ist im Ansatz sehr utopisch und das verliert natürlich seinen Reiz nicht, weil wir alle wissen, wo uns der Hyperkapitalismus hinbringt. Das wissen wir nicht seit gestern. Daher kann ich das nachvollziehen. Jetzt haben Sie Peter Handke gesagt, eine Utopie bedeutet auch immer Augen aufhalten vor dem Kippen in das Gegenteil von Utopie. Also das bedeutet auch achtsam bleiben, dass vor lauter Idealismus es kein Gefängnis wird.
Reden wir nicht über Peter Handke, da könnte man immer sehr lange drüber reden. Nee. Reden wir lieber über Bon Park. Junger Autor, 1987 geboren, der nimmt sich jetzt dieses Jugoslawien als Vorlage eben nochmal für ein Neudenken dieser Utopie, also eigentlich für eine Retropie, wenn man so will. Es ist erneut diese Idee von so einer perfekt funktionierenden, freundschaftlichen, einträchtigen Brüderlichkeit, auch wieder so ein Vielvölkerstaat, der sich bei ihm aber eigentlich dann auf fast die ganze Welt erstreckt. Was hat denn Bon Park an diesem mittlerweile historischen Staatskonstrukt fasziniert? Das hätte man ja auch entwerfen können, ohne so ganz konkret auf Jugoslawien Referenz zu nehmen. Wie lesen Sie das aus dem Text?
Ich selber lese diesen Text weniger als irgendeine Beschäftigung mit dem real existierenden damals, ne, Jugoslawien. Das interessiert mich nicht. Ich möchte keinen Geschichtsunterricht machen und ich möchte nicht Menschen beibringen, es gab einmal ein Land und das war so und so. Mich interessiert viel mehr, und so lese ich den Text von Bonn Park, dass eben mit dem Thema Utopie, nennen wir es Jugoslawien, umgegangen wird. Und was wäre der größte Traum von uns allen, der größte Traum der Menschheit, dass wir miteinander in Frieden leben? Und zwar, niemandem gehört nichts mehr und jeder darf alles und alles ist geprägt von Freundschaft. Das will der, glaube ich, sagen. Und ich weiß nicht genau, wie es zu diesem Stück gekommen ist. Also ob das zum Beispiel eine Auftragsarbeit war oder warum er in Belgrad, hat er das ja auch uraufgeführt zum Beispiel, womit das zu tun hat. Aber ich lese da drin sämtliche Versuche auf dieser Welt, utopische Gesellschaftsformen zu kreieren, die leider auch oft gescheitert sind, oder das Nachdenken darüber, wie geht Utopie und was sind die Gefahren?
Die Gefahren sind ja eigentlich das, was es dann auch spannend macht. Also man kann ja keinen Theaterabend bestreiten, der ausschließlich in munterer Freundschaftlichkeit so vor sich hin plätschert.
Genau.
Es gibt einen Konflikt in diesem Stück, einen drastischen Konflikt. Auch wie kommt der da eigentlich rein? Was passiert? Das echte Jugoslawien ist ja auch zerfallen. Was passiert mit Jugoslawien?
Auch Jugoslawien schafft es nicht. Auch Jugoslawien scheitert. Im Stück ist es so, dass es ein sogenanntes Es gibt. Ein ominöses Es. Und das kann man natürlich als Tito lesen, als eine Führerfigur, Staatsgründer und eben die Klammer für alles. Das kann man ganz klar so lesen, auch den Tod von Es, den Tod von Tito als Startpunkt für den Zusammenbruch dieses Konstrukts. Man kann es aber auch, und es heißt, glaube ich, nicht umsonst Es, als das, was wir alle erwarten, ersehnen, woran wir glauben. Vielleicht ist es das Unterbewusstsein des Menschen, vielleicht ist es im Grunde gut. Also im Grunde sind wir gut. Der größte Traum dieses Es, vielleicht ist es was Religiöses, vielleicht ist es was Spirituelles, was uns zusammenhält. Da stirbt dieses Es im Stück. Man weiß nicht, ist es an gebrochenen Herzen gestorben oder wurde es von Separatisten getötet. Also das sind so Versuche im Kopf, wie könnte es gestorben sein? Jedenfalls bewirkt dieser Tod einen Zerfall. Ist ganz klar eine Parallele zu dem Jugoslawien.
Der Verfall beginnt ja in Jugoslawien eigentlich schon sogar ein bisschen früher, nämlich mit der Referenz auf diese unzufriedenen Menschen, die es in diesem großen Land der Zufriedenheit auch gibt. Das sind sozusagen die Kaputtmacher. Und für die gibt es, und das fand ich dann, da fröstelt es einem, gibt es Zentren für angenehme Umstände, in die diese Kritiker dann verbracht werden. Das sind ja eigentlich Umerziehungslager, die es im echten Jugoslawien ja auch gab. Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, dass Bonn Park dieses Stück 2020 selbst in eigener Regie in Belgrad uraufgeführt hat. Wissen Sie etwas über die Umstände dieser Uraufführung und wie das dort angekommen ist? Die Menschen haben ja wahrscheinlich diese Anspielungen unmittelbar verstanden, stelle ich mir vor.
Ich habe extra nicht viel wissen wollen über die Uraufführung. Das Original zum Beispiel hat 4 Namen der SpielerInnen und ich habe herausgefunden, dass das die Namen der SpielerInnen selbst waren. Also es sind keine Figurennamen, sondern die Namen der DarstellerInnen. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich eine Zusammenarbeit war, eine Entwicklung. Vielleicht hat es viel mit Improvisation oder mit den Geschichten der SpielerInnen selbst zu tun. Und ich weiß vom Bühnenbild her, oder ich habe 2, 3 Bilder gesehen, dass es sehr folkloristisch, also sehr nah an Jugoslawiens Geschichte bebildert ist. Also wenn ich das richtig sehe, dann ist das das Grab Titos, wo das alles spielt. Und ich sehe Pioniere, ich sehe was Folkloristisches. Ich dagegen habe viel offener damit befassen wollen, nämlich mit dem übergroßen Thema Utopie und eben die Gefahren da drin oder was ist mit Feinden oder was ist mit Kritikern. Und dieses Zentrum für angenehme Umstände ist für uns, also für mich und mein Team, als Startpunkt gewesen, überhaupt darüber nachzudenken, weil ich das eine tolle Formulierung finde, also weil sie einem wirklich fröstelt, wie Sie sagen, und weil ich von da ausgehe. An unserem Abend wird man diese 4 Figuren tatsächlich in so einem verlassenen, vielleicht vergessenen Zentrum für angenehme Umstände sehen. die sich versuchen zu erinnern oder zu orientieren, wo sie eigentlich sind, wie sie da hingekommen sind und was genau wann gut war und wann es schlecht wurde.
Dann frage ich vielleicht nochmal zum Schluss, weil es gerade darum geht, wie sich Ihre Inszenierung von der von Bon Park absetzt. Jetzt ist ja Bon Park ein Autor, der seine Stücke in aller Regel selbst inszeniert, wenigstens die Uraufführungen eigentlich immer selber macht. Typischer Autorregisseur eigentlich. Sie haben aber in der Vergangenheit auch schon Bon Park inszeniert. Trotzdem, wie ist das für Sie, wenn der Autor eines Stückes zugleich auch Regisseur ist und es damit auch schon so eine Handschrift gibt, die man mit diesen Texten eigentlich verbindet? Ist das eine besonders delikate Aufgabe für Sie als Regisseurin?
Nein, das ist es gar nicht. Das ist es überhaupt nicht, weil sämtliche Klassiker dieser Welt wurden schon brillant von allen möglichen Menschen gemacht. Und es gibt fantastische Musik, die gecovert wurde. Also das ist für mich gar nicht brisant. Ich finde, es ist toll, dass man einen Stoff findet, der immer noch oder immer wieder oder relevant ist einfach. Und dann mache ich den einfach. Das ist mir dann ziemlich wurscht, wie das wer anders gemacht hat. Wenn man das nicht machen sollte, dann darf derjenige auch sein Stück nicht einem Verlag geben, zum Beispiel. So.
Und so wird's gemacht. Die Schauspielerin und Regisseurin Anita Wulesitzer über ihre Inszenierung von Bon Parks Theater-Retropie Jugo Jugoslavia. Premiere und gleichzeitig Erstaufführung im deutschsprachigen Raum ist am 18. März am Schauspiel Bern. Der Krieg in der Ukraine, er hinterlässt nur Verwüstung. In erster Linie natürlich tatsächliche, aber auch in der Kultur. Das sieht man etwa am gerade bekannt gewordenen Entwurf einer Absichtserklärung vieler deutscher Theater- und Kulturinstitutionen, die künftig ukrainischen Künstlern in Deutschland jene Bühnen bieten wollen, die sie in ihrer Heimat vielleicht nicht mehr haben werden. Aber auch die russische Kulturszene leidet ihrerseits unter den Sanktionen, der Abwanderung vieler Künstler und der internationalen Ächtung. Genau darüber habe ich vor unserer Sendung mit dem russischen Bühnenbildner und Regisseur Danila Korogotsky gesprochen, der auch in Deutschland zum Beispiel an Theatern in Bielefeld und Dessau gearbeitet hat und der mit seiner Kritik am Vorgehen Russlands auch öffentlich deutlich wurde. Ihn habe ich zunächst gefragt, wie sich seine persönliche Situation im Moment darstellt.
I chose to go out of the country. It is still my country. And I want to say that I keep all my alliances with Russian culture.
Ich habe mich entschieden, das Land zu verlassen. Aber es ist dennoch mein Land. Und ich möchte alle meine Verbindungen zur russischen Kultur behalten. Ich habe nie daran gezweifelt, dass das meine einzige Identität ist. Obwohl ich auf der ganzen Welt gearbeitet habe, wollte und will ich mein Russischsein nie aufgeben.
This is the only world that I know, really. The only one that I love and that I truly understand, even though.
Das ist die einzige Welt, die ich wirklich kenne, die einzige, die ich liebe und wirklich verstehe. Aber ich glaube auch, dass Grenzen von Menschen gesetzt werden und dass sie nicht zum Kern unserer menschlichen Natur gehören. Wir sind eine Menschheit und der Rest ist Politik. Und jetzt, wo Blut vergossen wird, ist mein einziger Wunsch, dass dieses Blutvergießen aufhört. Es muss aufhören.
And at this point, when blood is being spilled, my only wish is that the bloodshed stops. It needs to stop.
Das in diesen Zeiten so deutlich zu sagen, Herr Korogotsky, das erfordert sehr viel Mut. Haben Sie keine Angst um sich?
I have difficulties saying that, you know, I'm conducting some sort of a special act of courage.
Es fällt mir schwer, das als einen Akt des Mutes zu bezeichnen. Es ist doch ein ganz basaler Gedanke, dass wir das Blutvergießen um jeden Preis beenden müssen. Das mag angesichts der gegenwärtigen Situation idealistisch klingen, aber es muss gesagt werden. Denn alle Unterschiede, so unumkehrbar sie auch erscheinen mögen, sind letztlich menschengemacht. Es gibt nur einen unbestreitbaren Wert, und das ist der des menschlichen Lebens.
And there is only one unquestionable value, and that is human life.
Wir haben jetzt die Situation, dass viele russische Künstler im Ausland aufgefordert werden, sich öffentlich von der Politik ihres Heimatlandes zu distanzieren. Das betrifft auch viele, die bislang gar nicht im Verdacht standen, mit der russischen Regierung zu sympathisieren, die sich aber eben vermeintlich auch nicht deutlich genug geäußert haben. Wie sehen Sie diesen Druck, der da auf Ihren Kolleginnen und Kollegen lastet?
It's a very complicated issue because eventually I think there is this sort of a tendency for partisan divisions.
Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, weil sie immer die Tendenz hat, eine Spaltung herbeizuführen. Das mag verständlich sein, wenn Panzer rollen und unschuldige Menschen bombardiert werden. Und angesichts dessen möchte ich jetzt nicht puristisch klingen, aber ich denke doch, dass das eine zutiefst persönliche Sache ist, die von jedem Mensch individuell entschieden werden muss.
But when, I don't know, Shostakovich is taken out of the repertory of philharmonic orchestras because he is part of the Russian culture.
Wir leben alle unter sehr verschiedenen Umständen. Und ehrlich gesagt bin ich alarmiert, wenn ich jetzt höre, dass mancherorts ein Komponist wie Schostakowitsch vom Programm der Orchester genommen werden soll, weil er zur russischen Kultur gehört. Das ist genau diese spalterische Haltung, die ich verletzend und komplett falsch finde. Gerade dann, wenn Panzer über das Schlachtfeld rollen, ist es von größter Bedeutung, dass die Kultur verbindet. Und wenn wir jetzt damit anfangen, Grenzen zwischen unseren kulturellen Zugehörigkeiten zu ziehen, dann ist das bloß noch tragisch.
And when we start drawing borders between our cultural affiliations, that's just simply tragic.
Man kann ja sagen, dass sich da gerade zwei Tragödien eigentlich parallel ereignen. Die eine und natürlich größere ist die, dass tausende Menschen in einem sinnlosen Krieg zu Tode kommen. Die andere ist aber, dass auch der kulturelle Austausch mit Russland im Westen nun so schwierig werden dürfte wie kaum jemals zuvor. Welche Chancen sehen Sie, dass es da auf absehbare Zeit doch zu einer Art Wiederannäherung kommen könnte?
The honest answer to this question is that I think we are all still sort of shell-shocked. My analytical capacity is sort of frozen.
Meine ehrliche Antwort auf Ihre Frage ist, wir alle sind eigentlich noch immer völlig schockiert. Meine eigenen analytischen Kapazitäten scheinen mir wie eingefroren. Ich habe leider keinen Schlüssel zu einer möglichen Lösung oder auch nur eine Vorhersage für die Zukunft. Die Umstände, durch die wir gerade gehen, sind in einer epischen Dimension tragisch. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind nicht die Ersten, die so etwas erleben. Und damit wir uns überhaupt wieder Menschen nennen dürfen, müssen wir gemeinsam daran arbeiten, menschlich zu bleiben. Deshalb bleibt meine einzige Antwort, wir müssen dieses Blutvergießen so schnell wie irgend möglich beenden. Denn erst dann kann der gesamte Diskurs überhaupt erst wieder anfangen. Dann können wir erst wieder diskutieren, auch streiten und unterschiedlicher Meinung sein.
We can argue, we can disagree, we can agree, and it will take time, but it will take more than time.
Dieser anschließende Prozess wird dann viel Zeit benötigen, weil man für ihn auch Opfer bringen und in eine ehrliche Selbstbetrachtung eintreten muss. Und wer wüsste besser als die Deutschen, was es bedeutet, nach einer neuen Identität zu suchen?
Who but Germans know what it means, looking for a new identity?
Ein langer Weg, auch wenn die Waffen irgendwann wieder schweigen sollten. Der russische Bühnenbildner, Künstler und Theaterregisseur Danila Korogotsky über russische Kultur im Angesicht des Krieges und die Aufgabe, irgendwie menschlich zu bleiben. Das Gespräch mit ihm, das hören Sie auch online unter deutschlandfunkkultur.de.
Die geniale Stelle.
Und mit der rückt jetzt trotz allem doch noch ein bisschen Leichtigkeit ans Ende unserer Sendung. Die Theaterpädagogin Mai An Nguyen vom Berliner Maxim Gorki Theater erzählt uns von einem unerwarteten Vorschlag.
Meine geniale Stelle im Theater war, als ich selbst ein Aufklärungsstück auf der Bühne gespielt habe für Kinder und Jugendliche. Und es gab eine Stelle im Stück, da wurde das Publikum gefragt, die haben jetzt gleich ihr erstes Mal, was brauchen die? Und es gab eine Frau, die aus dem Publikum wahnsinnig laut schrie, frische Schlüpfer. Und natürlich war das daraufhin gezielt, dass man an Verhütung denkt, aber ich saß da hinter der Bühne in dem Moment und dachte, das ist ein richtig, richtig guter und wichtiger Punkt.
Tja, woran man alles denken muss. Die Theaterpädagogin Mai An Nguyen mit ihrer genialen Stelle aus der Theaterarbeit mit jungen Menschen. Das war's mit Rang 1 in dieser Woche.